Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch für das Osterwochenende vom 7. bis 10. April 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir heute auf ein sehr hitziges Thema schauen, die Einwanderungspolitik. Die Bundesregierung hat dafür ein neues Gesetz beschlossen, um Einwanderung nach Deutschland leichter zu machen. Denn überall fehlt es an Personal. Im vergangenen Jahr gab es 2 Millionen offene Stellen. Wie hilft das neue Gesetz also dabei, diese Probleme zu lösen? Reicht es aus, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Und wie kann Integration erfolgreich funktionieren? Und um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich T-Online-Chefredakteur Florian Harms und unsere Chefreporterin für Politik bei T-Online Miriam Holstein.
Hallo, liebe Lisa.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Ja, die Ampelregierung gibt Vollgas in der Migrationspolitik. Im Dezember hat die Bundesregierung schon das Chancenaufenthaltsrecht eingeführt. Dann hat Innenministerin Nancy Faeser Mitte März zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen. Und vergangene Woche hat nun das Bundeskabinett das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz beschlossen. Bei der Pressekonferenz sprach Faeser von einem sehr guten Tag für Deutschland.
Heute, meine Damen und Herren, ist ein sehr guter Tag für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für ein modernes und vielfältiges Land. Mit unserem neuen Fachkräfte-Einwanderungsgesetz werden wir mehr Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt möglich machen und der ist auch dringend notwendig.
Ja, bevor wir bewerten, lass uns erstmal schauen, was eigentlich genau hinter dem neuen Gesetz steckt. Also es ist für Fachkräfte gedacht, die hier in Deutschland bei uns arbeiten wollen und für diese die Einwanderung zu erleichtern. Also was ist jetzt genau geplant?
Also genau das Ziel ist, mehr Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu bringen. Und dafür sind in diesem Gesetz und in der begleitenden Verordnung 3 große Neuerungen vorgesehen. Zum einen, dass wenn Menschen einen Abschluss haben, der in Deutschland anerkannt ist, sie nicht nur in diesem Bereich arbeiten dürfen, sondern auch in anderen Bereichen künftig arbeiten dürfen. Das zweite, und das ist eine sehr interessante Regelung, ist, dass wenn sie einen in ihrem Heimatland anerkannten Berufsabschluss haben und 2 Jahre Berufserfahrung, sie nach Deutschland kommen dürfen, auch wenn dort ihr Berufsabschluss noch nicht anerkannt ist. Das war vorher anders. Und die dritte große Neuerung ist eben die sogenannte Chancenkarte nach kanadischem Vorbild. Da kann man sich qualifizieren, zum Beispiel durchs Alter, durch die berufliche Qualifikation, durch Sprachkenntnisse, auch durch Beziehung zu Deutschland. Also wenn man Verwandte hat, die hier schon arbeiten, dann sammelt man damit Punkte. Oder auch wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die auch schon eine gewisse berufliche Qualifikation hat. Und dann kann man eben nach Deutschland kommen und sich nach einem Job umschauen. Und das große Ziel ist, jährlich bis zu 75.000 Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland zu bringen.
Wow, das sind ja auf jeden Fall viele, viele Punkte, die dabei beachtet werden müssen und die jetzt auch ins Gesetz einfließen sollen. Klar gilt dabei auch noch zu beachten, den Hinweis wollte ich noch jetzt am Anfang geben, dass es natürlich immer anders ist, wenn wir als Nicht-Betroffene, also jetzt Nicht-Migranten, über dieses Thema reden. Es ist natürlich immer anders, als wenn man wirklich mit Betroffenen spricht. Darüber haben wir uns auf jeden Fall auch Gedanken gemacht. So viel dazu. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Gesetz. Arbeitsminister Heil und Innenministerin Faeser waren ja auch in Kanada. Und Miriam, du warst bei der Reise dabei und hast im Tagesanbruch darüber berichtet. Meintest denn aber, das Gesetz, was jetzt beschlossen wurde im Bundeskabinett, reicht nicht aus? Warum?
Ja, weil mir in Kanada nochmal bewusst geworden ist, was in Deutschland schiefläuft. Und zwar nicht nur gerade, schon seit Jahrzehnten. Also wir haben da zum Beispiel in einer Firma, haben wir einen IT-Experten aus Indien getroffen. Den erwähnte ich auch im Tagesanbruch. Der war schon in Deutschland, hat 1 Jahr in Paderborn gearbeitet, sagte uns, dass er sich da auch wohlgefühlt hat. Aber als er sich dann gefragt hat, wo möchte er dauerhaft leben, hat er sich halt in Deutschland über die Einwanderungsregeln schlau gemacht, war dann total schockiert über die ganze Bürokratie. Dann hat er sich, weil er ja auch Englisch spricht, in Kanada über die Regeln schlau gemacht. Und jetzt ist er seit 1,5 Jahren in Kanada. Und weil es dort auch leichter ist, eingebürgert zu werden als in Deutschland, plant er seine Zukunft in Kanada. Der ist für uns verloren. Und ich glaube wirklich, und deswegen reicht dieses Gesetz allein nicht auch aus. Wir müssen als Gesellschaft aufwachen und begreifen, dass wir um Leute, um Fachkräfte werben müssen. Die Flüchtlinge sind das eine, da werden wir nochmal gleich drüber sprechen. Aber das andere ist, wir brauchen Fachkräfte. Und da reicht es nicht zu sagen, ja, die werden schon irgendwie kommen. Kommen sie nämlich nicht mehr.
Das kann man ja nochmal an einer plastischen Zahl kenntlich machen, Miriam. Ich habe mir das nochmal angesehen. Es ist gegenwärtig noch so, dass es in Deutschland mehr Arbeitnehmer gibt als Rentner. In 15 Jahren wird sich das umgekehrt haben. Da wird es mehr Rentner als Arbeitende geben. Wer soll denn dann künftig die ganzen Renten erwirtschaften? Wer soll die Wirtschaft am Laufen halten? Wer soll die Kranken und Bettlägerigen pflegen? Wir brauchen Leute dafür. Und das sind diese Personen und auch Berufe, die sich hinter diesem abstrakten Begriff Fachkräfte verbergen. Das sind Berufe wie Ingenieure, Krankenschwestern, Altenpfleger, Zugführer, IT-Programmierer, Kindergärtnerinnen und. Und in all diesen Berufen fehlen jetzt schon Menschen. Ihr habt gerade die Zahl von 2 Millionen Jobs genannt, die unbesetzt sind. Man kann das auch auf den Monat runterbrechen, dann schwankt das immer ein bisschen. Dann sind es mal 800.000, mal 700.000, die jeweils gerade offen ausgeschrieben sind. Aber es sind sehr viele und es werden mehr. Und unser Erfolgsmodell in Deutschland, dass wir hier alle den Wohlstand genießen können, basiert auch darauf, dass wir Leute haben, die die Jobs machen können. Und wenn die nicht mehr da sind, dann werden wir alle an Wohlstand verlieren.
Genau. Und es gibt Prognosen, die sagen, bis 2035, dann, wenn die ganzen Babyboomer in Rente gegangen sind, könnten uns bis zu 7 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Das wird man jetzt natürlich nicht nur aus dem Ausland versuchen abzudecken. Eine Maßnahme wird sein, dass man die Frauenerwerbstätigkeit erhöht. Eine andere Maßnahme, auch eine sehr wichtige, ist, dass man guckt, wen haben wir denn hier? Und also an deutschen Arbeitskräften, die aber nicht ausreichend qualifiziert sind. Da wird man versuchen, die weiter zu qualifizieren. Aber damit kann man es nicht abdecken. Und deswegen brauchen wir die Leute.
Und wir sehen ja gegenwärtig auch die Folgen dessen, dass viele Jobs unbesetzt sind. Auch im öffentlichen Dienst. Wie oft haben wir uns auch im Tagesanbruch darüber echauffiert, dass so vieles nicht funktioniert? In der Verwaltung beispielsweise in Deutschland. Und ich habe mir da auch noch mal eine Zahl rausgesucht. Es ist tatsächlich so, dass allein jetzt schon im öffentlichen Dienst 40.000 IT-Programmierer und Informatiker fehlen. Und die Hochrechnung besagt, dass es in 7 Jahren 140.000 sein werden. Und das bedeutet, wir alle werden bald in die Situation kommen, dass an vielen Stellen wir nicht mehr darauf vertrauen können, dass die öffentliche Hand für uns alles gut organisiert. Also ganz banal Beispiel, ich will einen Führerschein beantragen oder eine Ummeldung oder ich möchte eine Steuersache klären. Das kann sein, dass das künftig nicht mehr so reibungslos funktioniert, weil nicht Leute da sind, die sich darum kümmern können.
Ja, dann hapert es nicht nur an der ganzen Bürokratie, sondern auch an der Technik dahinter. Das ist ja auch mal ein interessanter Punkt, weil wir ja selbst, wir Deutsche, ja auch Probleme haben, überhaupt solche Formalien zu beantragen und lange auf einen Termin warten. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es spezielle Jobbereiche sind. Also es gibt ja aber natürlich auch Menschen, die einfach nach Deutschland kommen möchten und vielleicht nicht ITler, Krankenschwester oder Kindergärtner werden wollen. Und Miriam, du meintest, wir müssen viel mehr international werben. Das hat jetzt auch Nancy Faeser, die Innenministerin von der SPD, gesagt. Wie kann das aber funktionieren?
Da wird man Kampagnen im Ausland aufsetzen müssen, die Leute überhaupt darauf aufmerksam machen, auf diese Möglichkeiten. Und dann wird man sicherstellen müssen, dass, wenn sie sich dafür entscheiden, sie optimal unterstützt werden. Also, dass diese Prozesse viel, viel kürzer sind. In Kanada gibt es inzwischen Apps oder sie werden teilweise entwickelt, dass alles digital abgewickelt werden kann. Also wenn man Dinge beantragen will zur Einwanderung. Ich meine, wie schön wäre das, wenn wir sowas auch hier hätten? Sind wir, glaube ich, noch relativ weit davon entfernt. Und der zweite Schritt wird sein, dass wenn die Leute hier sind, also die Fachkräfte, dass wir uns dann auch noch viel mehr darum kümmern, dass sie Teil unserer Gesellschaft werden. Das war ja das Problem in den 60er Jahren, wo wir schon mal Einwanderungsland waren, aber die Leute als Gastarbeiter bezeichnet haben und uns halt relativ wenig um sie gekümmert haben. Das Ergebnis aber trotzdem, die meisten sind geblieben und die mussten sich dann halt so irgendwie ihren Weg durch dieses System schlagen. Und das sollten wir nicht nochmal machen, den Fehler.
Miriam, das hat doch auch damit zu tun, dass diese Gesellschaft lange abgewehrt hat, zu erkennen, dass sie ein Einwanderungsland ist. Und Deutschland ist de facto ein Einwanderungsland. Du hast es gerade geschildert mit den damaligen sogenannten Gastarbeitern. Und es war vorher auch schon ein Einwanderungsland. Ja? Also wenn man mitten im Zentrum eines Kontinents liegt, na klar gibt es dann Zu- und Abwanderung. Und wir brauchen das auch in Zukunft. Und erst wenn der gesellschaftliche Konsens hergestellt ist, kann man eben auch in der Politik die Regeln schaffen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das schon überall durchgedrungen ist. In der alten Bundesregierung war das nicht der Fall. Wir erinnern uns an Horst Seehofer, der immer nur stark auf Abschottung gesetzt hat. Jetzt die gegenwärtige Ampelregierung handhabt das anders. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es schon einen breiten, großen gesellschaftlichen Erkenntnisprozess und auch eine Bereitschaft gibt, das anzunehmen. Und solange das so ist, wird eben an vielen Stellen das Signal ausgesandt, wir wollen euch eigentlich gar nicht. Und wenn ihr zu uns kommt, hey, dann seid ihr eigentlich Kriminelle, ihr seid Bittsteller, ihr seid Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer aufgelesen werden. Was wollt ihr eigentlich hier? Viele derjenigen Menschen, die da auf den Booten sitzen im Mittelmeer, wären vielleicht qualifiziert. Ja? Da kommen ja nicht die Ärmsten der Armen. Da kommen häufig zum Beispiel die Söhne aus Familien, die sich dann einen gewissen Wohlstand in ihrem Rahmen erwirtschaftet haben und dann eine Person auf die Reise setzen, versuch du bitte in Deutschland dein Glück. Häufig haben die auch gewisse Qualifikationen, die uns hier zugutekommen könnten. Es gibt dann aber zu wenig legale Zuwanderungswege, sodass sie zwangsläufig in die Illegalität oder in die Kriminalität gedrängt werden. Und das müssen wir auflösen. Und zu dem Thema Anwerbung habe ich mir nochmal eine Zahl rausgeschrieben, die fand ich regelrecht absurd. Es gab nämlich im Jahr 2019 tatsächlich schon mal eine Kampagne von der Bundesregierung. Da hat man, haltet euch fest, 13 Millionen Euro in die Hand genommen, um Fachkräfte im Ausland anzuwerben. Und wisst ihr, wie viele man dann bekommen hat durch diese Kampagne? 44 Fachkräfte und 230 Azubis für 13 Millionen Euro. Und da sieht man doch schon, wo es hakt. Stichwort Bürokratie, nicht richtig das Annehmen, dass das jetzt eine Thematik ist, die man vorantreiben muss, etc.
Ja, und ein großer Punkt bei der Akzeptanz ist, wie du ja auch schon angesprochen hast, eben auch die Bevölkerung an sich und jetzt aktuell auch die CSU, CDU in der Opposition. Und von diesen kommt auch große Kritik in Bezug auf das Gesetz, wie zum Beispiel CSU-Landesgruppenchef Alexandra Dobrindt sagt.
Wir wollen, dass Fachkräfte schneller nach Deutschland kommen können. Allerdings macht die Ampel ja etwas ganz anderes. Sie redet ja überhaupt nicht mehr über Fachkräfte, sondern sie redet ja auch schon sehr viel über unqualifizierte Menschen, die dann über diesen Weg nach Deutschland kommen können. Das Risiko, was die Ampel hier auslöst, ist Zuwanderung in die Sozialsysteme.
Ja, und du hattest es, glaube ich, auch angesprochen, Miriam, dass es auch Einwanderer geben soll, die noch keinen Berufsabschluss erlangt haben. Und ich möchte auch euch noch einen Kommentar von Social Media vorlesen. Und zwar war das echt eine Sache, die viel kommentiert wurde zu diesem Thema. Und ein User schreibt zum Beispiel: Wenn dann Frau Faeser endlich mal schnallt, dass wir hier von Flüchtlingen überrannt werden, die nur wegen der Sozialleistungen hierher kommen, andere Staaten prüfen vorher die Qualifikation. Was sagt ihr dazu?
Also da geht wieder ganz viel durcheinander. Ja, in dem Gesetz steht auch eine Regelung, dass für einen sehr kurzen Zeitraum unqualifizierte Menschen kommen können, wenn sie von einem Arbeitgeber angefordert werden. Also sie brauchen dann schon einen Vertrag. Und wenn sie dann in einer Branche arbeiten, die sie besonders braucht. Und ich sage jetzt mal, es ist nicht nur so, dass wir Qualifizierte brauchen, weil sonst würden all die Restaurants nicht ihre Schilder aufhängen. Wir brauchen dringend Bedienung. Ja. Und der zweite Aspekt ist, und der hat ja seine Berechtigung, niemand will, dass noch mehr Menschen ins Sozialsystem einwandern. Also, dass die herkommen und dann sozusagen für den Rest ihres Lebens oder für einen langen Zeitraum nur noch Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Und deswegen ist sozusagen die Kehrseite dieser Einwanderungspolitik, oder nicht die Kehrseite, aber sozusagen die Maßnahme, die das flankieren muss, dass man eben zum Beispiel schaut, dass Menschen, die hier keine Aufenthaltsberechtigung haben, dass die wieder abgeschoben werden, was noch zu wenig geschieht. Aber was mich trotzdem sehr stört bei der Debatte ist, dass sobald man das Stichwort Einwanderung sagt, die Leute sofort mit den Flüchtlingen anfangen. Und da kann ich nur sagen, ja, wir können sagen und wir müssen sagen, welche Ausländer wollen wir nicht hier haben oder welche Menschen wollen wir nicht hier haben. Und dann müssen wir versuchen, auch so gut wie möglich zu organisieren, dass sie nicht hier sind. Aber umgekehrt müssen wir eben auch endlich mal sagen, welche Ausländer wir hier haben möchten.
Ja, und das gilt natürlich für Deutschland. Es gilt vor allem aber auch für alle EU-Staaten gemeinsam. Denn es wird nicht sinnvoll sein, wenn nur Deutschland hingeht und eine eigene Einwanderungspolitik macht und dann aber darauf angewiesen ist, dass das funktioniert an den Außengrenzen. Sondern man muss das koordinieren, insbesondere mit den Balkanstaaten, mit Italien, die sich auch alleingelassen vorkommen, mit den ganzen Bootsflüchtlingen. Und da muss man eben sagen, ist in den vergangenen Jahren viel zu wenig passiert auf der EU-Ebene. Und auch wir in Deutschland haben es uns sehr bequem gemacht. Man hat sich jahrelang auf diesem sogenannten Dublin-Abkommen ausgeruht, dass man eben sagte, okay, wenn jemand einreist in ein EU-Land, dann muss er sich dort registrieren und dort im Zweifelsfall ein Verfahren und Asyl beantragen und so weiter, wo er ankommt. Und das kann kein Land sein, das mitten im Zentrum des Kontinents liegt, weil es ist ja umgeben von anderen, also sind wir fein raus. Und wir haben die anderen alleine gelassen. Und solange das nicht grundsätzlich geklärt ist, und das, den Eindruck habe ich eben nicht, dass es nicht nur darum geht, abzuwehren, sondern auch darum, legale Einwanderungswege nach Deutschland zu schaffen, und die auch sicher zu machen, dass man eben beispielsweise, wenn man im Westen Afrikas dann doch eine Schulbildung erlangt hat, vielleicht sogar eine Berufsausbildung erlangt hat und sein Glück versuchen möchte in Deutschland, nicht um da dem Sozialstaat und uns auf der Tasche zu liegen, sondern um was beizutragen, um selber was aufzubauen, dass es dann die Möglichkeit gibt. Und hey, vielleicht wird jemand aus Ghana oder Eritrea oder Guinea tatsächlich dann der nächste Altenpfleger, der mich, Florian Harms, in 20 Jahren betreut, wenn ich bettlägerig bin. Ich wäre sehr dankbar dafür.
Ja, aber über genau diese Routen, sichere Flüchtlingsrouten oder Einwanderungsrouten, sprechen wir ja schon seit Jahren. Das ist ja jetzt auch ein Problem, was wir nach Syrien hatten. Und wir haben immer wieder die Nachrichten, Italien, Boot, Flüchtlinge sind ertrunken. Also wie soll das funktionieren?
Ja, dazu muss man erstmal sagen, dass sich auch illegale Migration sicherlich nie vollständig verhindern lässt. Erst recht nicht in Zeiten des Klimawandels, wo die Lebensgrundlagen in vielen Teilen Afrikas und Asiens verschwinden. Wo Menschen, ich habe mir das selber angeschaut, im Osten Kenias ihre Heimat verlassen müssen, weil da zum Beispiel kein Wasser mehr ist. Und dann entsteht natürlich ein Migrationsdruck in Richtung der Weltgegenden, wo man noch gut leben kann. So. Deshalb haben wir ein großes Interesse daran, solche Länder zu unterstützen, auch diese Transformation vor dem Hintergrund des Klimawandels zu bewältigen. So, und das beginnt ja jetzt auch stärker, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ja, man kann die Außengrenzen stärker schützen, also zum Beispiel durch Zäune, zum Beispiel durch Patrouillen. Aber das alles wird nicht so funktionieren, dass hier keiner mehr reinkommt. Diese Illusion müssen wir jetzt mal beerdigen. Deshalb braucht es halt ein klares System. Und wenn man beispielsweise in den Ländern Afrikas eben publik machen kann, also passt auf, wenn ihr euch auf die gefährliche Reise illegal übers Mittelmeer begebt, dann habt ihr eigentlich nur Nachteile. Ihr werdet wahrscheinlich viel Geld verlieren, ihr werdet ein hohes Risiko für euer Leib und Leben eingehen und es ist überhaupt nicht gesagt, dass ihr hinterher euer Glück machen könnt, weil dann seid ihr erstmal als Illegale hier, ja, und habt das Risiko abgeschoben zu werden. Aber, liebe Leute, es gibt einen legalen Weg. Dafür braucht ihr ein paar Voraussetzungen. Dafür solltet ihr eine gute Schulbildung genossen haben. Versucht das. Ihr solltet einen Pass haben. Ihr solltet klar machen, dass ihr euch auch diese Sprache drauf schaffen wollt und. Und das gibt es bislang zu wenig. Oder, Miriam?
Genau, und es wird ja bei Kanada dann immer als Gegenargument angebracht, und da ist ja auch Wahrheit drin, dass Kanada eben nur eine einzige Landesgrenze hat, nämlich mit den Vereinigten Staaten, und ansonsten sich ja auch prima abschotten kann. Und wie gesagt, das ist auch richtig, Kanada kann sich sehr gut aussuchen, wen es ins Land lässt, aber zur Wahrheit gehört halt auch, Kanada macht sich schon sehr lange Gedanken, wen es im Land haben möchte. Dieses Punktesystem, was wir jetzt übernehmen, das ist 1967 vom Vater des jetzigen Premierministers eingeführt worden, von Pierre Trudeau. Ja, das zu einem Zeitpunkt, als wir immer noch davon erzählt haben, dass wir kein Einwanderungsland sind. Wir haben das übrigens bis in die letzten Jahre noch erzählt und es hat vor allem die Union erzählt. Ich erinnere mich, ganz kleine Anekdote noch, dass 2015 der damalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber sich hingestellt hat und gesagt hat, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Da ist er von seiner eigenen Partei niedergeschrien worden.
Ja, ist interessant, dass es doch schon so lange überlegt wird und trotzdem nicht hinbekommen wurde. Und an dieser Stelle kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie keine Folge des Tagesanbruchs verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo Sie sonst Podcasts hören. Neue Folgen der Diskussion am Wochenende gibt es dort exklusiv schon Freitagnachmittag. Und jetzt kommen wir hier zurück zum Thema. Wir haben nämlich auch noch eine weitere Leserzuschrift bekommen zum Tagesanbruch. Und dort heißt es: Die Akzeptanz der Migration in Deutschland leidet aber auch deswegen, weil bei uns nicht konsequent abgeschoben wird. Wenn die Bevölkerung sieht, dass nicht mal schlimmste Gewaltverbrecher das Land verlassen müssen oder ein 500-Einwohner-Dorf 400 Flüchtlinge aufgedrückt bekommt, wird es zum Problem. Ihr habt es auch schon gerade angesprochen, Abschiebungen, und wir hatten auch schon über die Flüchtlingsthematik gesprochen. Was sagt ihr jetzt konkret zu dieser Meinung?
Also das stimmt einfach, ja. Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag hat sie eine große Rückführungsinitiative angekündigt und rausgekommen ist dabei, dass im vergangenen Jahr 13.000 Menschen abgeschoben wurden. Das ist wirklich unwesentlich höher als in den Vorjahren. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, dass diese Menschen, die abgeschoben gehören, aus Ländern kommen, mit denen es kaum noch diplomatische Kontakte und auch deswegen keine Rückführungsabkommen oder Absprachen gibt. Und der zweite große Grund ist, dass sie oft mit falscher Identität einreisen und man gar nicht richtig rausfinden kann, woher sie kommen. Aber das ist natürlich eine total unzufriedenstellende Situation. Und dass, wenn die Leute sehen, da wird jemand schwer straffällig und kann dann trotzdem im Land bleiben, dass sie dann sagen, ja, wir wollen keine Ausländer, das kann man gut nachvollziehen.
Ich sehe das auch so, Miriam, und wir können das ja mal an diesem einen Beispiel dieses Straftäters in diesem Schleswig-Holsteiner Regionalzug festmachen, der da ein Liebespaar erstochen hat. Das hat Schlagzeilen gemacht im ganzen Land, ein fürchterlicher Fall. Und natürlich kam anschließend auch die Frage, ja, warum ist der denn nicht abgeschoben worden? So, eigentlich hätte der doch kein Recht mehr gehabt, hier zu sein. Und da muss man eben sehr klar sagen, dann ist untergegangen, dass das sehr schwierig gewesen wäre, weil der nämlich de facto staatenlos war als Palästinenser und weil gar nicht klar gewesen wäre, wohin man ihn hätte abschieben können. Die Israelis verweigern das. Ja, die sagen nicht, ja klar, nehmen wir, stecken wir in den Gazastreifen. So. Das ist sehr schwer. Da sind die Behörden auch ganz häufig einfach an Grenzen gestoßen. Zugleich haben sich aber viele Menschen hierzulande sehr berechtigt darüber aufgeregt, dass die Behörden sich eben nicht sauber abgestimmt haben. Auch in diesem Fall kann man das sehen. Da ist quasi die Verantwortung von einer Behörde und einem Bundesland zur nächsten und zum nächsten weitergereicht worden. Und das ist natürlich echt problematisch. Das geht nicht. Und solange das so ist und man den Eindruck hat, die Verwaltung ist eigentlich ineffizient, ist die Empörung vieler Menschen hierzulande berechtigt. Da schließt sich übrigens der Kreis zum Anfang. Denn wenn wir bessere Behörden brauchen und Institutionen, brauchen wir halt auch Leute, die sich da kümmern. Ja, Stichwort IT-Fachkräfte. Also solche Probleme, wie hier geschildert, werden massiv zunehmen, wenn wir nicht mehr Leute haben, die das bewältigen können.
Ja, aber die Ampelregierung hat ja auch angekündigt, auf jeden Fall die Verwaltung digitaler zu gestalten. Also da bleibt es auf jeden Fall abzuwarten. Also ich halte mal fest, das ist sozusagen ein Riesenproblem, auch diese ganzen Dokumente. Ne? Wir sind natürlich ein Bürokratiestaat. Wir brauchen Nachweise wie Geburtsurkunden, was du schon erklärt hast, Miriam, Nachweise über Abschlüsse. Aber ein Riesenproblem sehe ich noch und das ist die Sprache. Man kann Deutschland, finde ich, nicht mit Kanada, Australien vergleichen. Englisch ist einfach ein bisschen einfacher und einfacher zu lernen. Was sagt ihr dazu?
That's true, isn't it?
Absolutely. Nein, man muss ganz klar sagen, aber das ist auch ein Wettbewerbsnachteil für Deutschland. Und ich glaube, dass wir da mehr Möglichkeiten schaffen müssen, für Hochqualifizierte einfach auf Englisch auch zu arbeiten. Und dass wir jetzt nicht so klein darauf bestehen sollten, dass sie auch gut Deutsch können. Weil sonst gehen die halt auch in Länder wie Kanada, in denen sie Englisch sprechen können.
Und zugleich können wir ja auch mit unseren Vorteilen werben. Die gibt es ja mannigfach in Deutschland. Also wir sind eine stabile Demokratie, nicht wie Amerika, die in der Vergangenheit mal so einen Populisten als Präsidenten hatten, wo man auch nicht so genau weiß, wie stabil das eigentlich ist. Wir haben eine gute Wirtschaft. Wir haben hoffentlich bald auch eine Verwaltung, dass man relativ einfach sich um so eine Aufnahme bewerben kann. Ja, das müssen wir jetzt eben hinstellen. Also Deutschland hat schon viele Vorteile und hat natürlich auch nach wie vor einen sehr guten Ruf in der Welt bei vielen Menschen.
Und unsere Winter sind auch nicht so kalt wie in Kanada. Vielleicht auch ein Vorteil für manche.
Das stimmt. Ja, Gewerkschaften ist auch so eine Sache. Ich habe ja auch, mein Freund kommt aus Australien und dort ist es ja gar nicht so, dass man da so für die Arbeitsrechte kämpft. Und natürlich auch, finde ich, das Gesundheitssystem.
Ja, das stimmt. Und auch dieses Gesundheitssystem wird immer stärker darauf angewiesen sein, dass Menschen daran arbeiten, dass sie bereit sind, diese harte Arbeit auf sich zu nehmen. Und hey, das sind nicht alles nur Ärzte. Ja, das sind auch zum Teil einfach Pflegerinnen und Pfleger, auch vielleicht Ungelernte, die man dann schrittweise an diese Aufgaben heranführt. Ich habe häufig den Eindruck in dieser politischen Debatte, dass dann auch seitens der Union, wir haben gerade den Dobrindt von der CSU gehört, so gesagt wird, ja, wir brauchen ja nur Fachkräfte, ja, also Ingenieure, IT-Experten, so Ärzte. Nee, es geht an ganz vielen Stellen um eher einfache Tätigkeiten. Also beispielsweise Pfleger und Pflegerinnen in Altenheimen. Wer soll uns denn versorgen in Zukunft, wenn da niemand mehr ist, wenn wir alle hier eine Seniorenrepublik geworden sind?
Ja, ich habe auch eine Freundin, die arbeitet im Krankenhaus hier in Berlin und die hat auch schon berichtet, dass jetzt auch immer mehr Menschen aus Bolivien zum Beispiel kommen, Südamerika, da gibt es unglaublich viele Offensiven, die jetzt schon auch gestartet sind. Aber sie meint halt am Ende hapert es halt an der Sprache, ne? Wenn du der Oma halt nicht richtig erklären kannst, welche Medikamente sie nehmen muss und warum, dann...
Ja, Lisa, das stimmt natürlich und zugleich können wir, glaube ich, diese Anforderungen nicht nur den Menschen aufbürden. Ihr müsst Deutsch können, bevor ihr herkommt und noch den Genitiv beherrschen. Ja. wir müssen ihnen Angebote machen, glaube ich, und es ihnen erleichtern, diese relativ komplizierte Sprache einigermaßen zu erlernen. Ja. Durch Kurse, vielleicht nicht nur hier, sondern vielleicht auch vor Ort, ja, dass man sich schon mal darauf vorbereiten kann. Und das mag leichter sein in einem Land, das uns kulturell näher ist. Wir denken zum Beispiel an die ukrainischen Flüchtlinge, die wir relativ problemlos gerade integrieren. Und das ist natürlich viel schwieriger in einem Land wie Afghanistan, ja, wo viele hierher gekommen sind aus einem ganz anderen Kulturraum, mit einer ganz anderen Sprache, einer anderen Religion, einem anderen Ehrverständnis und so.
Bevor wir zum Schluss kommen, lasst uns noch mal kurz die Frage klären, einen Ausblick geben. Was kommt jetzt eigentlich als nächstes? Also das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde ja jetzt erstmal im Bundeskabinett beschlossen. Was bedeutet das jetzt? Geht das noch mal in den Bundestag und dann in den Bundesrat oder was kommt dann?
Genau, da ist die Lesung im Mai und ich denke, dass es bis spätestens Anfang August dann auch in Kraft treten wird. Das Chancenaufenthaltsrecht, was versucht, Geduldete, die hier im Land sind, quasi weiter zu qualifizieren oder die Möglichkeit ihnen zu geben, dass sie eine sozusagen normale Aufenthaltsgenehmigung bekommen, das gilt schon seit letzten Dezember. Und dann gibt es noch eine dritte Komponente, das ist die Reform des Staatsbürgerrechts, zum Beispiel, indem man dann künftig statt nach 8 Jahren schon nach 5 Jahren sich um die deutsche Staatsbürgerschaft bewerben kann oder die beantragen kann. Das ist sozusagen noch in der Mache. Da gibt es noch politische Konflikte darum. Es ist auch noch nicht vom Kabinett beschlossen deshalb. Da muss man noch mal gucken, aber es ist auch in der Planung.
Und ich glaube, insgesamt hätte uns allen mehr Nüchternheit in der Debatte gut. Etwas weniger Aufregung und auch Anerkenntnis der Fakten. Natürlich sollen Straftäter abgeschoben werden. Das ist doch Konsens. Aber es gibt einfach viele Menschen hierzulande aus Ländern wie Afghanistan, Syrien, Teilen Iraks, in die schiebt Deutschland gerade keine Menschen ab, weil dort einfach Krieg herrscht oder Konflikte. Und das ist einfach die Rechtslage, Punkt aus. Und dann müssen wir doch mit diesen Menschen umgehen. Und wenn wir die nur isolieren oder an den Pranger stellen oder sagen, wir wollen euch hier nicht haben, ja klar, dann werden die sich irgendwann entsprechend verhalten und werden halt nur noch, ja, isoliert leben, nur noch ihre isolierten kulturellen Riten pflegen und werden sich nicht integrieren können. Und dann kommt es natürlich vielleicht auch leichter zu Gesetzesbrüchen. Man muss doch auf diese Menschen zugehen und ihnen die Chance geben. Und warum sollte denn nicht ein ungelernter Afghane, der schon hier ist, der nicht abgeschoben werden kann, auch unseren Arbeitsmarkt bereichern können, indem er zum Beispiel eine Tätigkeit in einem Altenheim bekommt?
Das sehe ich auch so. Das heißt, für die, die wollen, mehr Möglichkeiten schaffen und die, die halt nicht wollen, die sich nicht integrieren wollen, die wirklich nur das Sozialsystem ausnutzen wollen, versuchen so scharf wie möglich gegen die vorzugehen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort und damit schließen wir mal die Runde hier an dieser Stelle und ich danke euch, dass wir auf jeden Fall viele Informationen auch gegeben haben zu diesen unterschiedlichen Thematiken. Wir sehen aber trotzdem, es ist kompliziert. Wir werden es nicht mit ein paar neuen Gesetzen regeln. Wir sind alle gefragt am Ende. Die Integration betrifft uns alle. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Ihre Meinung zum Thema abgeben wollen, schreiben Sie uns gerne an podcasts@t-online.de, Podcast mit Mehrzahl S. Und damit danke ich euch, lieber Florian, liebe Miriam, für die angeregte Diskussion hier. Und wenn Ihnen da draußen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie bitte den Tagesanbruch-Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo Sie sonst Podcasts hören und empfehlen Sie uns auch gerne Ihren Bekannten weiter. Wenn Sie sich jetzt über Ostern die Frage stellen, wie viele Eier zu konsumieren überhaupt umweltbewusst ist, hören Sie gerne in unseren neuen Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Grünes Licht finden Sie auch auf Spotify und Co. oder auf t-online.de/podcasts. Und damit bedanke ich mich herzlichst fürs Zuhören und wünsche Ihnen entspannte Osterfeiertage.
Danke auch an dich, Lisa, und bis bald. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch auch und würde gerne an Ostern ganz viele Schokoladeneier konsumieren. Ich liebe Eierlikör-Eier. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.